Baustelle 5. Unwörter. Es gibt seit etlichen Jahren einen Internet-Hype um angeblich unübersetzbare, sehr besondere Wörter, die es nur in einer Sprache gibt. Japaner haben mit Bakushan ein Wort für Frauen, die nur von hinten schön sind. Litost heißt auf Tschechisch die gedemütigte Verzweiflung, die wir fühlen, wenn uns jemand versehentlich durch seine Erfolge an all das erinnert, was in unserem Leben schiefgegangen ist. Kalsari Kenit heißt auf Finnisch sich zu Hause in Unterhose betrinken. Auch das Deutsche verfügt über etliche solche einzigartigen Wörter, die dann oft folgerichtig in ihrer deutschen Gestalt in andere Sprachen übernommen wurden. Zeitgeist, Weltschmerz, Wanderlust oder Schadenfreude. So einen Sprung in eine andere Sprache hat der Ausdruck Unwort noch nicht geschafft. Aber es ist tatsächlich nicht wirklich übersetzbar. Non-Word, so wird es meist ins Englische übertragen, hat nicht annähernd die moralische Komponente, die die Vorsilbe un dem deutschen Ausdruck aufgrund der Analogie zu Unmensch, Unhold, Ungerechtigkeit oder Unrechtsstaat verleiht. Als Unwort bezeichnete man früher einen sehr beleidigenden oder einen unverständlichen Ausdruck. In dieser Bedeutung wurde es aber schon vom Wörterbuchautor Johann Heinrich Campe als veraltet bezeichnet. Bei Fritz Mautner, dem Begründer des philosophischen Untergenres der Sprachkritik, steht Unwort ein paar Mal im Sinne von falsch gebildetes, sinnloses Wort. Als Beispiele nennt er Anschauungsformen und Zeitdauer. So wird es bis heute gelegentlich gebraucht. Viel bekannter ist aber die relativ junge Bedeutung. Schlimmes, unangebrachtes Wort. Böser, übler, unerwünschter Ausdruck, Begriff. Gemeint ist damit nicht ein Schimpfwort oder eine Beleidigung, sondern ein Wort aus dem Bereich der Politik, Medien oder Wirtschaft, das entweder Hetze verbreitet, diskriminiert, dehumanisiert, verschleiert oder die Realität auf den Kopf stellt. Weit verbreitet wurde der Ausdruck durch die seit 1991 stattfindende Wahl zum Unwort des Jahres. Ins Leben gerufen hat diese alljährliche sprachkritische Aktion der Frankfurter Germanist Horst-Dieter Schlosser. Ursprünglich war das als Ergänzung zur Wahl eines Wortes des Jahres geplant, das die Gesellschaft für deutsche Sprache, GFDS, jährlich kürt und damit als Schlüsselwort in den bundesdeutschen Debatten identifiziert. Bei beiden Wahlen können Vorschläge aus der Bevölkerung eingereicht werden, was vor allem bei der Unwortwahl in zunehmendem Maße stattfindet. Wohl auch, weil diese Form der Petzerei einem Grundzug der deutschen Seele mehr entspricht als die Suche nach positiven Beispielen. Mit der Aktion wollten Schlosser und seine Mitstreiter natürlich nicht nur Debatten anregen, sondern sie erhofften sich konkrete Wirkungen. Im Stillen hatten die Mitglieder der ersten Unwort-Jury immer auch darauf gehofft, durch die Wahl eines Unworts dessen Gebrauch einzudämmen oder es ganz aus der öffentlichen Kommunikation zu verbannen, heißt es in einem Nachruf auf den 2024 gestorbenen Schlosser auf der Website zur Unwortwahl. Dieser Anspruch forderte natürlich auch Kritik heraus, und so habe die Jury beschlossen, sich institutionell aus der GFDS zu lösen, um ihre Wahl besser gegen politische Einflussnahme und medialen Gegenwind zu sichern. Man kann der Jury nicht widersprechen, wenn sie sich selbst lobt. Seitdem trägt die nun seit über 30 Jahren und inzwischen von der dritten Jury in Folge betriebene Unwortwahl mehr zur öffentlichen Diskussion einer deutschen Sprachkultur bei als alle anderen Sprachaktionen im deutschen Sprachraum. Aber was ist ein Unwort? Beziehungsweise was sieht die Jury als eines an? Man merkt den Begründungen an, dass hier Fachleute um sprachwissenschaftliche Terminologie und Argumentation bemüht sind. Das fängt schon mal damit an, dass dem Unwort nicht irgendeine essentielle, unauslöschliche semantische Eigenschaft nachgesagt wird, sondern dass auch bei Unwörtern davon auszugehen ist, dass der Sprachgebrauch die Bedeutung bestimmt. Sprachliche Ausdrücke werden dadurch zu Unwörtern, dass sie von SprecherInnen entweder gedankenlos oder mit kritikwürdigen Intentionen vor allem im öffentlichen Kontext verwendet werden. Horst-Dieter Schlosser bemerkt in der Einleitung zu seinem 2000 erschienenen Lexikon der Unwörter: Die Bedeutung eines Wortes ist die Bedeutung seines Gebrauchs, und schreibt diesen Satz Wittgenstein zu. Der Philosoph hatte allerdings formuliert: Die Bedeutung eines Wortes ist sein Gebrauch in der Sprache. Schlosser zählt als Merkmale eines Unworts auf: die Absicht zu verletzen, die Bezeichnung von Menschen als Sache oder Katastrophe, die Absicht zu täuschen, die Absicht zu beschönigen. Das alles gelte auch, wenn sich diejenigen, die Unwörter gebrauchen, nachträglich darauf herausreden, sie hätten das alles doch ironisch gemeint. Ironisch war zum Beispiel der Gedanke eines Ärztevertreters gemeint: Die deutschen Ärzte müssten sich bei weiteren Einsparungen im Gesundheitswesen Gedanken darüber machen, wie ein sozialverträgliches Frühableben ihrer Patienten zu fördern sei. Die Formulierung wurde trotzdem zum Unwort des Jahres 1998 gewählt. Die Kritik der aktuellen Jury richtet sich nach eigenem Bekunden gegen Wörter und Formulierungen in allen Feldern der öffentlichen Kommunikation, die gegen sachliche Angemessenheit oder Humanität verstoßen. Zum Unwort werde ein Ausdruck, weil er gegen Prinzipien der Menschenwürde und der Demokratie verstoße, weil er einzelne gesellschaftliche Gruppen diskriminiere, stigmatisiere und diffamiere, oder weil er euphemistisch, verschleiernd oder gar irreführend sei. Als Beispiele werden von den Unwortjägern genannt: alternativlos, um eine politische Diskussion zu vermeiden, und zu behaupten, weitere Argumente seien nicht nötig, Geschwätz des Augenblicks für eine Formulierung, die der Kardinal Angelo Sodano 2010 gebrauchte, um die Kritik der Medien an der Rolle von Papst Benedikt bei der Vertuschung des Missbrauchsskandals in der katholischen Kirche zu bagatellisieren, Wohlstandsmüll für arbeitsunwillige und arbeitsunfähige Menschen, eine Schmähung, die der damalige Nestlé-Verwaltungsratspräsident 2007 gebraucht hatte, freiwillige Ausreise als Behördenterminus für die mehr oder weniger erzwungene Rückkehr von Asylanten in ihre Heimatländer. In Frage kommen Wörter, die innerhalb des betreffenden Jahres öffentlich geäußert wurden und folgerichtig jemandem zugeordnet werden können. Vorschläge von BürgerInnen, nicht gegenderte Wörter sind natürlich auch Unwörter, sind erwünscht und können bis zum 31. Dezember des Jahres gemacht werden. Man kann sich sehr gut vorstellen, mit wie vielen Beschwerden die Juroren aus einem Volk voller Anzeigenhauptmeister und Notizblockwarte zugeschüttet werden. Anfang Januar, wenn die zuletzt aus 4 Sprachwissenschaftlern und einer Journalistin bestehende Jury gekreist hat, gebiert sie das Unwort des Jahres, über das dann in den Medien ausgiebig berichtet wird, wenn auch mit nachlassender Intensität. Im Grunde handelt es sich hier um eine Form von konservativer Sprachkritik im Geiste von Karl Kraus, Kurt Tucholsky oder Viktor Klemperer. Der Unwortgründer Schlosser ist nicht zufällig auch Autor eines Buches über die Sprache des Nationalsozialismus. In dieser konservativen Tendenz unterscheidet sich die Unwortaktion von anderen Baustellen, bei denen Linke an der deutschen Sprache herumschrauben, hämmern, sägen und hobeln, bis sie nach ihrem Bilde geformt ist. Bemängelt wird von Unwortjägern nicht das Alte, das im Namen des Fortschritts dringend umgebaut werden muss, sondern die dunkle Seite des Sprachwandels. Nicht die hergebrachte Grammatik, Orthographie oder der Wortschatz der deutschen Sprache sollen geändert werden, sondern man prangert Neubildungen an, die als überflüssig, verschleiernd, verhetzend und politisch gefährdend angesehen werden. Es geht nicht um die traditionellen Bezeichnungen wie Moor, Zwerg oder Zigeuner, sondern meist um brandneues Wortgut, das von Managern oder Politikern hervorimprovisiert wurde. Wie Karl Kraus und seine unzähligen weniger begabten Nachfolger, eine Armee von Karlchens Krauses, versucht man den politischen Gegner anhand seines Wortgebrauchs zu entlarven und schält unter den mehr oder weniger dicken Oberflächenschichten des Wortes den vermeintlich vergiftenden Kern hervor. In dieses Buch gehört das Kapitel über Unwörter und ihre Wahl dennoch, weil es Gemeinsamkeiten zwischen der Jagd auf Unwörter, der Rechtschreibformerei und dem Gendern gibt. Wie deren Propagandisten versteht sich auch die Unwortjury trotz ihrer konservativen Tendenz, die sie möglicherweise gar nicht als solche erkennt, als Antreiber eines gesellschaftlichen Fortschritts, der natürlich nur von links kommen kann. Und anders als die Sprachkritiker des frühen 20. Jahrhunderts, zu denen so unterschiedliche Charaktere wie Kraus, Tucholsky oder der große wütende Stilpapst Eduard Engel gehörten, sind sie nicht mehr umgetrieben von bildungssprachlichen Vorstellungen darüber, was gutes Deutsch ist. Wie jemand spricht, ob richtig oder falsch, ob dümmlich oder brillant, ob anregend oder einschläfernd, ist ihnen egal. Solange der Sprecher sich nur politisch auf dem richtigen Wege hält und niemanden diskriminiert. Das schon lange nichts mehr erklärende Plastikwort spielt natürlich auch eine zentrale Rolle in den Begründungen und Reflexionen der Jury und der ihr zuarbeitenden Unwortlinguistik. Dieses Genre hat es anders als die feministische Linguistik zwar noch nicht zu offiziellen akademischen Ehren gebracht, aber schon eine Reihe von Publikationen hervorgewirkt, die auf der Homepage der Unwortwahl stolz zur Legitimierung aufgezählt werden. Die Vertreter dieses Genres eint eine gemeinsame politische Grundeinstellung, so wie es auch in den Gender Studies, den Postcolonial Studies und den anderen neuen Geisteswissenschaften üblich ist. Ihr Hirn schlägt links. Nur in diesem Klima von Geisteswissenschaften, die sich als Mägde einer politischen Gesinnung verstehen, ist auch die Wahl zum Unwort des Jahres zu verstehen. Im Jahr 2024 lautete es Klimaterroristen. Die Begründung liest sich wie aus der Pressestelle der letzten Generation. Weil KlimaaktivistInnen mit TerroristInnen gleichgesetzt und dadurch kriminalisiert und diffamiert werden. Durch die Gleichsetzung des klimaaktivistischen Protests mit Terrorismus werden gewaltlose Protestformen zivilen Ungehorsams und demokratischen Widerstands in den Kontext von Gewalt und Staatsfeindlichkeit gestellt. Nur weil die Jury aus Sprachwissenschaftlern besteht, macht das ihre Auswahl nicht wissenschaftlich objektiv. Schaut man sich die Unwörter der vergangenen Jahrzehnte an, ist eine klare Linkstendenz zu erkennen. Sogar das Wort Zellhaufen, das im Jahre 2002 auf einem der vorderen Plätze landete, wird in der Begründung nicht der Sprechergruppe zugeordnet, die es häufig verwendet, nämlich der Pro-Abtreibungslobby, sondern ganz Kapitalismus- und technologiekritisch irgendwelchen Biotechnikern, die den menschlichen Embryo damit verdinglichen wollen. Mit ihrem Begründungsvokabular gibt die Unwortaktion sich auch keinerlei Mühe, so zu tun, als lege man bei der Auswahl wissenschaftliche Kriterien an. Man will, wie wir gesehen haben, die Prinzipien von Menschenwürde und Demokratie schützen und lehnt Unwörter ab, weil sie gesellschaftliche Gruppen diskriminieren, stigmatisieren und diffamieren und euphemistisch, verschleiernd oder gar irreführend sind. Es sind bis auf das letztgenannte Sammelkriterium alles politische Begrifflichkeiten, mit denen da argumentiert wird. Auch was ein Euphemismus ist, lässt sich politisch auslegen. So ist es kein Wunder, dass stigmatisierende Begriffe und Euphemismen des linken Lagers wie alter weißer Mann und ziviler Ungehorsam für Sachbeschädigung und Nötigung oder Israel-Kritik für Antisemitismus es nie in die Endauswahl geschafft haben. Das alles wäre egal, wenn man die Unwortwahl als das betrachten würde, was sie ist: eine erfolgreiche PR-Aktion. Doch es gibt eine weit verbreitete Tendenz, das Urteil als wissenschaftliches Fachgutachten zu verstehen. Mit dem wird dann argumentiert, wie man mit dem Duden in der Hand über Rechtschreibung oder über die Frage, gibt es das Wort überhaupt, streitet. Wer die angezeigten Wörter gebraucht, wird mit dem Hinweis auf ihren Unwortcharakter abgeblockt statt sich auf eine Debatte einzulassen. Aber die Unwortwahl ist und bleibt eine ideologisch gefärbte Meinungsäußerung, mit der eine Gruppe eher linker Juroren missliebige Polemik des gegnerischen Lagers zu diskreditieren versucht. Wer das Sprachpolizei nennt, hat schon verloren. Denn die Jury hat Sprachpolizei gebannt. 2022 landete es auf Platz 2 der Unwörter des vorangegangenen Jahres. Begründet wurde die Wahl so: Mit dem Ausdruck Sprachpolizei werden Personen diffamiert, die sich unter anderem für einen angemessenen, gerechteren und nicht diskriminierenden Sprachgebrauch einsetzen. Gerecht, nicht diskriminierend. Zwei von drei zur Begründung herangezogenen Adjektiven entstammen auch hier dem Standardvokabular der Sprachumbauer auf den anderen Baustellen. Nur 2 Jahre später wurde das Wort Sprachpolizei dann aber plötzlich problemlos in den linken Sprachgebrauch integriert. Weil das Bundesland Bayern neuerdings wieder in Bildung und Verwaltung die korrekte Rechtschreibung und Grammatik verlangt, fühlen sich Befürworter der gendergerechten Sprache von einer imaginären Sprachpolizei verfolgt. Die Süddeutsche Zeitung druckte eine Karikatur mit 2 einschlägigen Beamten, die in einer Schule auftauchen. Eine Germanistin wird im Hausblatt des Münchner Genderbürgertums zitiert: Ich möchte keine Sprachpolizei. Daraus konnte man lernen, dass es 2 Sprachpolizeien gibt. Wenn Verwaltungen und Verkehrsunternehmen aus ahistorischen Gründen das Wort Schwarzfahrer canceln, dann sind die Good Cops unterwegs. Eigentlich sind sie gar keine Cops, sondern eher sanfte Sozialarbeiter der Sprache, und man darf sie, laut der Unwortjury, auf gar keinen Fall Sprachpolizei nennen. Aber wenn Markus Söder Genderverbote erlässt, dann droht die Sprachgestapo. Und plötzlich ist ein Ausdruck, der gerade noch als Unwort gebrandmarkt wurde, völlig akzeptabel. Es ist ganz einfach. Wenn Sarah Wagenknecht oder Hubert Aiwanger Sprachpolizei sagen, ist es rechts. Wenn es in einem SZ-Artikel steht, ist es links. Die Unwortlinguisten würden darin wahrscheinlich nicht einmal einen Widerspruch sehen. Denn ihrer Definition gemäß werden Unwörter ja bestimmt durch den Gebrauch. Ein schönes Beispiel ist das Wort Wohlstandsmüll, das ja, wenn man es auf Plastikmüll oder einfach auf der Straße abgestellte alte Kühlschränke bezieht, keineswegs diffamierend ist, sondern nur dann, wenn man Menschen so bezeichnet. Die Gebrauchstheorie der Bedeutungslehre ist ein Axiom der linguistischen Wortforschung. Nach Wittgenstein etwa wird die Bedeutung eines Wortes durch seinen Gebrauch in der Sprache bestimmt und nicht durch Etymologie oder ihm unauslöschlich innewohnende semantische Merkmale. Letzteres ist aber die unreflektierte Grundannahme vieler antidiskriminatorischer Worttabuisierungen. Für ihre Verfechter sind Wörter wie Mohr oder Taubstummer oder Behinderter oder sogar Jude, manche sagen und schreiben schon nur noch J-Wort, immer schon diskriminierend gewesen, und ihre böse Bedeutung wird nur erst jetzt durch das Alarmschlagen der Betroffenen allmählich erkannt. Diese Annahme ist falscher, als die Polizei erlaubt. Vielleicht müsste man es ihren Gläubigen mal in leichter Sprache erklären.